Offenbarung. Wir brauchen deine Güte alle Zeit, auch in dieser Versammlung. Zeige uns, was in dir verborgen liegt. Deine Schätze, Herr, was du heute machen möchtest mit deinen Gemeinden. Ja, wir geben dir diese Versammlung heute Morgen. Herrsche unter uns, Herr Jesus. Amen. Welch ein wunderbares Lied. Wenn wir alle nur danach leben und das praktizieren, was wir gesungen haben, wie herrlich wird alle Gemeinden sein. Gell? Aus allen Völkern kommen die Glieder hier zusammen, kein Unterschied der Rassen. Sie stehen wie ein Mann. Kein Niedriger, kein Hoher, kein Jude, Grieche hier, kein Freier, Sklave, Meister, der neue Mensch sind wir. Lob den Herrn. Das soll das Reich Gottes aussehen. Wie herrlich wird die Gemeinde sein und sein Reich, wenn es so aufgebaut wird. Wenn wir alle gehorsam sein werden und so bauen nach seinem Sprechen, nach dem, was er uns gezeigt hat. Welcher bessere Weg kann es geben? Timo. Gottes Weg ist der beste Weg. Ja. Wir sind nicht hier, nur Botschaften zu hören oder Erkenntnis zu sammeln. Wir wollen hier dem Worte Gottes gehorchen. Nicht nur hören, sondern gehorchen. Ein wunderbares Lied. O Herr Jesus. So ein Lied kann man eigentlich nur hier singen. Weil wir hier tatsächlich so einen Geschmack haben. Wir haben geschmeckt. Vielleicht noch nicht so vollkommen, aber wir haben geschmeckt und wir haben gesehen, wie herrlich es sein könnte. Sein könnte. Aber lob den Herrn, wir harren auf ihn. Heute Morgen kommen wir zum Psalm 118. Ja, wir sind fast da. Psalm 118. Seht ihr, Geschwister, die Psalmen sind wunderbar. Sind wunderbar. Ich hoffe, nachdem wir alle Psalmen durchgemacht haben, werdet ihr jetzt die Psalmen mit anderen Augen lesen. Hier lesen wir in der Überschrift, Christus wurde in der Auferstehung und durch die Auffahrt zum Eckstein geworden. Eckstein für den Aufbau der Gemeinde. Und Psalm 118 fängt an, dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Güte wird ewiglich. Seht ihr, wie wichtig Psalm 107 ist. Der erste Psalm im fünften Buch. Alles geschieht hier in der Gemeinde durch die Güte des Herrn. Warum sind wir hier heute Morgen? Du sollst nicht sagen, ja, weil, gut, ich bin halt hier gekommen. Nein, es ist durch die Güte des Herrn. Warum bist du heute in der Gemeinde? Es ist durch die Güte des Herrn. Manchmal denke ich, Herr, ich habe nicht verdient, hier in der Gemeinde zu sein. richtig. Keiner von uns hat es verdient, hier zu sein. Es ist allein durch die Güte des Herrn. Und warum bist du nach langer Zeit immer noch hier geblieben? Es sind doch viele sind wir gegangen. Warum bist du immer noch da? Es ist durch die Güte des Herrn. Durch seine Güte hat er unser Herz bewahrt. Ja, sonst unser Herz ist arglistig. Manchmal es betrügt uns. Ja, und überzeug dich, dass die Welt doch besser schmeckt. Ja, am Ende verlässt du die Gemeinde und gehst in die Welt. Ja, Herr Jesus. Es sage nun Israel, seine Güte wird ewiglich. Gell? Keinen anderen Grund. Ha? Sage nicht nur, weil wir so stark sind. Gell? Das Volk Israel hat alle Kriege damals gewonnen. Und was sollen sie sagen? Ja, weil wir so stark sind und haben eine große, gute Armee. Ja, das kann man nicht sagen. Warum hat David denn damals alle Feinde geschlagen? Er musste sagen, es war die Güte des Herrn. Aber leider eines Tages hat er gemeint, er war stark und schau mal, was ich geleistet habe. Er sagte zu Joab und zähle mal, wie groß mein Heer ist. Das war schlimm. Das war schlimm. Wenn wir anfangen, so zu denken, dann kommt der Tod. Ja. Und daher, heute in der Gemeinde müssen wir alle lernen, nicht uns selbst zu erheben, sondern zu sagen, es ist die Güte des Herrn. Nicht nur einmal, nicht nur im Psalm 107, da musst du im Psalm 108 bis zu Psalm 118 musst du sagen. Und was sagt Israel? Seine Güte wird ewiglich. Und die, die gedient haben, die dienen im Hause des Herrn, das Haus Aaron, was sollen sie sagen? Seine Güte wird ewiglich. Und was sagen alle, die den Herrn fürchten?
Seine Güte wird ewiglich.
Es ist doch so einfach. Warum wollen wir etwas anderes sagen? Einfacher geht es nicht mehr. Seine Güte. Halleluja für die Güte des Herrn. Und in der Bedrängnis rief ich den Herrn an. Und der Herr erhörte mich und führte mich hinaus ins Weite. So auch in der Gemeinde heute. In allem Bedrängnisse rufe ihn an. Und der Herr wird uns herausretten. Der Herr ist für mich auch durch die, die mir helfen, wunderbar. Ja. Manchmal wollen wir denken, der Herr ist für mich allein, er und mich. Nein, nein, nein. Der Herr benutzt auch die Heiligen. Auch durch die, die mir helfen. Ich werde meine Lust an meinen Feinden sehen. Es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen, als sich auf Menschen zu verlassen. Das müssen wir immer wieder feststellen. Verlasse euch nicht auf Menschen, egal wie gut es scheint. Hat nicht der Herr gesagt, alle Menschen sind was? Besonders wenn sie in ihrem Fleische sind. Von Präsidenten zu dem Bettler sind alle Lügner. Ja. Ich glaube, wenn du kein guter Lügner bist, bist du kein guter Politiker. Das ist unmöglich. Da musst du schon gut lügen können. Ich hoffe, dass unter uns kein Politiker hier sitzen. Ja, und Menschen in der Gemeinde, die einen verborgenen Wunsch haben, sie werden natürlich euch nicht sagen, jawohl, ich habe einen verborgenen Wunsch. Sie werden es anders sagen. Gell? Deshalb ist es besser, auf den Herrn zu vertrauen, als sich auf Menschen zu verlassen. Menschen. Aber dann vielleicht denkst du, es gibt doch einen Unterschied. Gell? Die Fürsten, sie haben mehr Macht und mehr Autorität und erhabener und besserer und so weiter, gell? Aber der Herr hat auch hier gesagt, es ist besser auf den Herrn zu vertrauen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Sei es Fürsten oder irgendeine Art von Menschen, nein, im Verglichen zu dem Herrn, vertraue lieber auf den Herrn. Und besonders, wenn du gar nicht klar ist, wer Recht hat und wer nicht Recht hat, wenn alles so in Verschwommenheit ist in deinem Kopf, dann umso mehr musst du alles lassen. Und komme zum Thron der Gnade. Dann bist du immer richtig dort am Platz. Lass den Herrn dir sagen. Ja. O Herr, alle Nationen haben mich umringt, aber im Namen des Herrn werde ich sie vertilgen. Lob den Herrn. Allein in diesem wunderbaren Namen, aber nicht in einer religiösen Weise, sondern der Herr kannte wirklich den Namen Gottes, seines Vaters. Als er auf diese Erde war, auf welchen Menschen konnte er sich verlassen? Richtig, keinen. Ja. Selbst der Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen ist, doch konnte Nikodemus die Synoden damals nicht verlassen. Er ist immer noch zurück dahin gegangen. Ja. Schwierig zu finden. Ja. Menschen, die wirklich ganz hingeben für Gottes Vorsatz. Deshalb, es ist allein durch die Güte des Herrn. Das Güte des Herrn. Unser Herz ist, wie die Schrift sagt, arglistig. Mehr als alles andere. Sie haben mich umringt. Ja, sie haben mich umringt. Aber im Namen des Herrn werde ich sie vertilgen. Hier in der Gemeinde. Im Aufbau der Gemeinde. Es ist manchmal auch gut, dass wir nicht alles sehen, was uns umringt. Die ganze Mächten und Gewalten, die ganze Macht der Finsternis, sie haben großes Interesse, dieses Werk zu zerstören. Meinst du, damals, als der Herr auf dieser Erde war, seine Feinde, Satan und alle seine Heeren, inklusive alle Nationen und Religionen, ja, sie wollen einfach den Herrn sein Werk tun lassen. Das glaube ich nicht. Und daher heißt es, sie haben mich umringt. Sogar in Vers 12, dreimal steht es hier geschrieben, sie haben mich wie Bienen umschwärmt. Magst du das? Ja. Ja, hast du schon mal probiert? Herr Jesus. Ja, das war die Erfahrung unseres Herrn, als er auf dieser Erde war. Gar nicht so einfach. Und daher musste er völlig sein Vertrauen auf Gott setzen. Der allein vermag ihn, aus allem herauszuretten. Und daher müssen wir schreien zum Herrn. Viele Menschen mögen nicht hören, dass wir sagen, O Herr Jesus, Herr Jesus. Sie hören das nicht gerne. Sogar in der Gemeinde habe ich schon mal Leute gesehen. Warum schreit ihr denn nun so? Unser Gott ist doch nicht taub. Ja. Aber was willst du denn machen, wenn die Bienen dich umschwärmt? Was willst du machen? So wie Gentlemen dich verhalten. Ich glaube, du machst das. Da bist du nicht mehr vernünftig und du schreist, Hilfe! Oder, was würdest du machen, wenn alle Bienen dich umschwärmen? Dann wirst du anfangen zu schreien, ich sage dir. Hilfe. Aber zu wem wirst du denn schreien? Wer kann dem Herrn helfen? Zu seiner Zeit. Überleg mal, der Petrus, wer konnte ihm damals helfen? Niemand. Ich muss euch sagen, niemand. Und wer wird uns heute helfen? Der Bischof. Wer wird euch helfen? Und wer kann euch helfen? Und daher, Geschwister, müssen wir heute lernen, zu diesem lebendigen Gott, der auf dem Thron sitzt, der unser hoher Priester auch zugleich ist, der alles durchschritten hat, und das können wir nicht genug betonen hier in den Psalmen, der kann uns helfen. Ja. O Herr, Sie haben mich wie Bienen umringt, aber Sie sind wie ein Dornenfeuer erloschen. Halleluja. Amen. Heute vertraue ich dem Herrn. Ja, egal, wenn die Bienen kommen. Ja, sie werden erlöschen. Amen. Denn im Namen des Herrn werde ich sie vertilgen. Im Namen des Herrn, da ist allein ein Name. Ja? Lobe den Herrn. Und unser Herr ist heute auf dem Throne. Alle Dinge sind unter seine Füße getan. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Amen. Ich wurde hart gestoßen, dass ich fallen sollte. Aber der Herr hat mir geholfen. Das müssen wir immer wieder erfahren. Immer wieder erfahren wir das in der Gemeinde. Egal, was die Menschen sagen über dich, das spielt doch keine Rolle. Was haben sie an dich getan, was sie noch nicht an dem Herrn getan haben? Hat jemand auf dein Gesicht gespuckt? Noch nicht. Also, es war doch nicht so schlimm, wenn sie irgendetwas Böses über dich gesagt haben. Gell? Nicht wahr? Haben sie dich genagelt? Auch noch nicht so. So, warum musst du denn? Gell? Was hat der Herr erlebt? Alles. Das schlimmste Art. Hat jemand in der Gemeinde einen Dornenkron auf deinem Kopf gesetzt? Auch noch nicht. Vielleicht kommt noch. Und wenn es kommt, wer soll dir helfen? Der Herr, der Herr, der Herr. Amen. Der Herr hat mir geholfen. So wunderbar. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied und er wurde meine Errettung. Ist das nicht wunderbar? Im Gemeindeleben, im Hause des Herrn werden wir das immer wieder erfahren müssen. Auch in deinem täglichen Leben. Alleine. Wenn der Feind kommt und angreift, musst du dich zum Herrn wenden. Halleluja, der Herr ist meine Hilfe. Warum sind wir heute noch hier? Weil der Herr unsere Hilfe ist. Amen. Ist das nicht wunderbar? Das kann man nicht genug betonen. Und das haben wir alle so viel erfahren. So viel erfahren. Und deshalb konnte ich gut schlafen. Gut schlafen. Amen. Die Stimme des Jubels und der Errettung ist in den Zelten der Gerechten. Warum? Weil die Rechte des Herrn bewirkt Mächtiges. Nicht nur, dass er uns geholfen hat, sondern viel mehr als Hilfe. Er hat alle Feinde zerschlagen und er bewirkt noch viel mehr. Er baut, er geht vorwärts mit uns. Wir haben so viele Erfahrungen gemacht. Ja, tatsächlich. Lobe den Herrn. Ich habe voll Vertrauen, dass der Herr sein Werk mit uns vollenden wird. Amen. Sonst wird er die Psalmen nicht so uns öffnen. Ja, wozu öffnet er uns die Schrift? Nicht damit wir mehr die Bibel kennen, nein, sondern weil der Herr das ausführen möchte. Alle Heiligen in der Gemeinde, wir müssen dem Herrn noch mehr erfahren. Es geht nicht um gute Lehre hier, es geht um die Erfahrung, es geht um das Wesen und die Wirklichkeit unseres Herrn. Meinst du, wenn der Herr auf dieser Erde nichts erfahren hat, sondern nur glauben, aber nichts erfahren, wird er stehen können? Er fällt um, er hat ja gesagt. Ja? Sie haben hart an ihnen gefahren. Ja, ich wurde hart gestoßen, dass ich fallen sollte. Aber der Herr hat mir geholfen. Ja, aber leider bei uns nur eine kleine Versuchung, dann kippst du schon um. Na. Der Feind muss nicht so, der Feind muss nur ein bisschen dich stoßen. Er muss nur ein bisschen dich stoßen. Ne? Dann kippst du schon um. Was ist denn das? Nein, wir müssen dem Herrn anrufen. Herr, Amen. Ich möchte gerettet werden. Amen. Der Herr schrie. Und du musst dir vorstellen, der Herr konnte sich nicht leisten, einmal zu fallen. Das wäre schlimm. Das wäre schlimm. Halleluja. Die Rechte des Herrn bewirkt Mächtiges. Und jetzt, wer sitzt zu Rechten des Herrn da oben? Unser Herr selbst. Der auf dieser Erde als Mensch gelebt hat, der die Rechte des Vaters, seine Autorität und seine Macht Tag für Tag erlebt hat, am Ende hat der Vater ihn erhöht. Und hat ihm gesagt, jetzt setz du zu meiner Rechten, bis ich alle deine Feinde unter und zu deiner Fußschemel machen. Lobe den Herrn. Und heute dürfen wir die, den erfahren als unsere Hilfe, der zu Rechten des Vaters sitzen. Wunderbar, wunderbar. Ja, so wunderbar. Unser Herr ist über die Maßen groß. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Wenn der Herr nicht auferstanden wäre, dann was machen wir hier? Paulus sagte, wenn er nicht auferstanden wäre, dann seid ihr noch tot in eurer Sünden. Obwohl hier, der Herr hat mich schwer gezüchtigt. Meint nicht, und wir sollen nicht so verstehen, dass der Vater Jesus gezüchtigt hat wegen seiner Sünde. Nein. Sondern das war ein Training. Alle Verfolgungen war wie eine Züchtigung des Vaters, um sein Volk zu trainieren. Ja. Der Satan, der Teufel, hat eine kleine Nütze. Denke nicht, dass der Teufel ist, das nützt nicht. Nein. Er hat ein wenig Nütze. Ja? Nützlich, Entschuldigung, ein wenig nützlich. Verzeih mir, gell? Mein Deutsch ist schrecklich. Ja. Ein wenig nützlich. Wozu nützlich? Wozu nützlich? Um uns zu züchtigen, zu disziplinieren, zu stärken. Sonst schreist du nicht zu dem Herrn. Sonst kommst du nicht zu ihm. Nicht wahr? So, alle Schwierigkeiten, alle Probleme ist eigentlich sehr nützvoll für uns, nützlich für uns. Ja. Sie helfen uns zu wachsen. Vorwärts zu gehen. Der Herr hat mich schwer gezüchtigt. Und das lesen wir tatsächlich, wie der Herr während seiner Zeit auf dieser Erde war, hat so geschrien zu dem Vater. Und dadurch hat er die Hilfe des Vaters in jeder Aspekten genossen, erfahren. Er war mit dem Vater so vertraut. Er hat die Rechten des Vaters gesehen. Ja. Halleluja. Aber dem Tod hat er mich nicht übergeben. Ist das nicht wunderbar? Öffne mir die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn lobe. Amen. Halleluja. Die Auferstehung des Herrn ist ein Beweis, dass der Vater unseren Herrn und alles, was er getan hat, rechtfertigt. Ja. Dass unser Herr alle Gerechtigkeit und gerechte Forderung unseres Gottes erfüllt hat. Und daher hat Gott ihn aus den Toten auferweckt. Und er wurde auferweckt, um unsere Rechtfertigung zu willen. Dieses Tor ist ein Tor, das Tor der Gerechtigkeit. Kannst du reingehen, wie du bist? Wer konnte in das Allerheiligste hineingehen damals im alten Bunde, sagt es mir. Wer konnte? Nur der hohe Priester, nicht ohne das Blut. Gell? Wer einfach hineingeht, kommt nicht mehr raus. Man muss rausgetragen werden. Wer kann eingehen in das Tor der Gerechtigkeit? Lobe den Herrn, unser Herr. Unser Herr. Ja? Dies ist das Tor des Herrn. Und die Gerechten, wir, die wir durch Jesus Christus gerechtfertigt sind, in Christus Jesus uns dort verbergen, die Gerechten werden eingehen. Halleluja. Mit ihm auferweckt, mit ihm in den Himmel niedergesetzt. Ist das nicht wunderbar? Wie sonst kannst du hineingehen? So am Ende ist der Herr diese Tür selbst, dieses Tor. Ja? Ich will dir danken, dass du mich erhört hast und mir zur Errettung geworden bist. Und jetzt kommt das Ziel dieser Errettung jetzt, was eigentlich die Last für diese Psalm ist. Plötzlich erscheint hier dieser Abschnitt, der Stein. Plötzlich erscheint ein Stein. Lob den Herrn. Der Herr hat nicht nur die Erlösung vollbracht, damit er uns rettet. Das ist nicht nur im Sinne des Vaters, nicht allein der Vorsatz Gottes, um viele Menschen zu erretten. Ja, ja, aber wozu gerettet? Dass dieser Erlöser selbst, Jesus Christus, ist selbst zum Stein geworden. Er ist der erste Stein. Er ist nicht nur unser Erlöser, er ist der Stein. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, nämlich die Juden damals, ja, ist zum Eckstein, zum Hauptstein geworden. Lobe den Herrn, welch eine wunderbare Aussage. Das ist vom Herrn geschehen und ist wunderbar in unseren Augen, wenn ihr denkt, dass der Herr, der am Kreuz gestorben ist, wunderbar ist. Ist er nicht wunderbar, dass er am Kreuz gestorben ist, sein Blut vergossen, um dich zu erlösen? Ist das nicht wunderbar? Das ist wunderbar. Aber das Wort hier hat noch etwas wunderbarer bezeichnet. Dass der Herr zum Eckstein geworden ist, das ist noch wunderbarer. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Welcher Tag? Nicht nur der Tag am Kreuz, es ist der Tag in seiner Auferstehung. Der Tag am Kreuz, das war für die Erlösung der Menschheit. Aber der Tag des Auferstehung, das war für den Aufbau. Für den Aufbau. Das ist wunderbar in unseren Augen. Wir müssen das noch mehr schätzen als alles andere. Könnt ihr euch vorstellen, ich möchte euch heute Morgen fragen. Allen möchte ich fragen. Oder frage euch selbst. Was wäre dein Christenleben, Bianca, ohne die Gemeinde? Ha? Bist du ganz sicher? Ja. Probier's mal ohne Gemeinde. 3 Jahre ohne die Gemeinde. Geh irgendwo in Mallorca oder ich weiß nicht wo, gell? Sagt es mir, was wird dein Christenleben ohne die Gemeinde? Sagt es mir. Du bist erlöst, gerettet, alle deine Sünden vergeben, du hast das Blut des Herrn. Ja, ist das nicht wunderbar, Carsten? Ha? Nicht? Das ist ein Ketzer. Er sagte, die Erlösung ist nicht wunderbar. Ah, das darfst du nicht sagen. Es ist schon wunderbar, aber reicht das aus? Ute, was wäre? Auf keinen Fall. Du weißt nicht, wie sehr ich dem Herrn dankbar bin, dass ich heute in der Gemeinde bin. Ich kann mir nicht vorstellen, mein Christenleben ohne die Gemeinde, das kann ich mir nicht vorstellen. Ohne mit den Brüdern, mit den Heiligen zusammen in Einheit aufgebaut zu werden. Wo bekomme ich so einen Zustrom des Lebens? Ich meine nicht, dass außerhalb der Gemeinde der Herr kümmert sich nicht mehr um sein Volk, ja, aber es ist ein bisschen anders als hier im Hause des Herrn. Wirklich anders. Ich kann und ich glaube nicht, dass die Leute, die weg von dem Hause des Herrn geht, dass ihnen wunderbar geht. Das glaube ich nicht. Das kannst du mir nicht vormachen. Du kannst doch mir sagen, oh, wunderbar, herrlich, wir sind jetzt nicht mehr in der Gemeinde. Okay, viel Glück werde ich Ihnen wünschen. Viel Glück. Ja, ihr könnt gehen, ich bleibe hier im Hause des Herrn. Wir haben hier geschmeckt und wir wissen, wir wissen. Und daher ist es so wunderbar, dass unser Herr zum Stein geworden ist. Es geht nicht nur um die Erlösung, es geht um den Bau des Herrn. Um den Bau der Gemeinde. Der Herr sagte, ich will meine Gemeinde bauen. Mei, gell? Und abermals sagte er, der Eifer um sein Haus hat mich verzehrt. Der Herr möchte seine Gemeinde bauen. Ja? Oh Herr, das ist vom Herrn geschehen und ist wunderbar in unseren Augen. Lerne diesen Stein heute zu schätzen. Oh, Herr Stein, ein guter Name. Er ist der Stein für den Aufbau der Gemeinde. Ja, wer zu ihm kommt als zu dem Stein, lobt den Herrn, der kennt den Aufbau der Gemeinde. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lass uns jubeln. Und fröhlich sein an ihm. Jetzt lass uns mal Epheserbrief lesen. Jetzt müssen wir zum Epheserbrief kommen. Kapitel 2. Amen. Wir waren tot. In Sünden und Übertretung, das war der Hintergrund. Wir waren ungehorsam, Kinder des Zornes, Söhne des Ungehorsams. Wir haben unser Leben eins geführt in den Lüsten unseres Fleisches. Ja. Und dann Vers 4, aber hat Gott, der reich ist, an Güte. Dennoch um seiner großen Liebe willen, Gott hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht, zusammen auferweckt und zusammen in den Himmel niedergesetzt in Christus. Lobt den Herrn, das war alles sehr, sehr wunderbar. Aber Paulus hat nicht dort seine Schrift beendet. Er hat im Vers 11 weiter gesagt, denkt daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch waren, Unbeschnittene genannt, von den sogenannten Beschnittenen oder Beschneidung, die mit der Hand am Fleisch geschieht, dass ihr zu jener Zeit von Christus getrennt wart, ausgeschlossen von dem Bürgerrecht Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung, ohne Gott in der Welt. Das war schrecklich. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden in dem Blut Christi. Denn er ist unser Friede. Lobt den Herrn. Er ist nicht unser Erlöser alleine, sondern unser Friede. Der aus beiden, nämlich Juden und Griechen, die damals Todfeinde waren, eines gemacht hat und die trennende Mauer niedergerissen hat, die dazwischen stand, nämlich die Feindschaft, lobt den Herrn. Neben der Sünde gibt es auch die Feindschaft unter den Menschen, unter den Menschen. Nicht nur Feindschaft unter sich, sondern Feindschaft gegen Gott. Indem er in seinem Fleisch das Gesetz der Gebote in Satzungen vernichtet hat, um in sich selbst die zwei zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu machen. Lobe den Herrn. Das müssen wir schätzen hier. Der Herr am Kreuz musste einige Sachen erledigen, damit er in Auferstehung ein neues Volk, einen neuen Menschen schaffen konnte und aus Juden und Griechen beide in eins, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, das ist gar nicht so einfach. Versuch mal eins zu sein. Ja, auch in der Ehe, zwischen Eheleute, versuch mal eins zu sein. Ist nichts einfacher. Alle Frauen werden sagen, ja. Gar nicht so eins. Und meine so, wenn schon in der Ehe nicht einfach ist, wird es einfach sein in der Gemeinde. Wenn wir nicht das genießen oder lernen zu genießen, was der Herr am Kreuz und in der Auferstehung vollbracht hat, es ist nicht möglich. Die Lehre alleine schafft es nicht, sondern vielmehr unsere Erfahrung, unser Genuss von dem, was der Herr getan hat. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Nicht nur die Juden und Griechen werden in eins gemacht in Christus Jesus, sondern wir alle, beide, Juden und Griechen, jetzt mit Gott versöhnt. Weißt du, warum wir nicht eins sein können? Weil du nicht eins bist mit Gott. Wenn ich mit dir, den ich sehen kann und sehr wohl verstehe, ja, obwohl ich kein perfektes Deutsch spreche, aber ich kann dich schon verstehen und du auch mich. Wir können nicht eins sein. Aber wie kann ich dann eins sein mit Gott, den ich nicht sehe und schlecht verstehe und seine Sprache ist sicherlich anders als meine? Und der Herr am Kreuz, er hat alle Feindschaft zwischen uns Menschen und auch das, was zwischen Gott und uns steht, nämlich die Satzungen, die Gesetze mit allen Satzungen da, was gegen uns steht, er hat auch weggeschafft. Das bedeutet nicht, dass wir gesetzlos jetzt sind. Nein, sondern er ist Jetzt sind wir in Christus. Und tut wohl, wenn wir in ihm bleiben. Sollst du in ihm bleiben. Ja? Und die beiden in einem Leibe mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Das ist der einzige Weg, Feindschaft zu töten. Manche haben ein gutes Herz und möchte den Mittler spielen. Haha, am Ende bist du selber der Feind. Ja. Du möchtest ja aus gutem Herzen den Mittler spielen. Ja. Es gibt nur einen Mittler, den ich kannte. Wem? Jesus. Und wie hat er das geschafft? Indem er mit dieser Seite ein bisschen reden, überzeugen, dann kommt er zu dieser Seite und überzeugen, dann geht er, okay, ich rede nochmal, okay, ich gehe nochmal zu Ihnen und sage, was du möchtest. Und am Ende, dann wirst du noch sagen, Gott, bist du so ungerecht, sie wollen doch, schau mal. Und am Ende ist Gott ungerecht und bist du der Gerechte. Ich möchte nicht so ein Mittler sein. Vermittler und Mittler, das ist solch eine Sache, heikle Sache. Und am Ende stehst du in der Mitte und es wird heiß. Sei klug. Es gibt nur einen Weg, die Feindschaft zu töten. Schicken sie alle ans Kreuz. So. Gottes Weg funktioniert. Also alle anderen Wege, macht Probleme. Sei klug, Geschwister. Sei klug. Nur der Herr konnte es machen, gut machen. Er ist der Friede. Zumindest hier in der Gemeinde. Außerhalb der Gemeinde kann ich nichts sagen, habe ich nichts zu sagen. Aber wenn wir das Haus Gottes hier bauen möchten, das ist der Weg des Herrn. Wir haben keinen anderen Weg. Hast du ein Problem? Ich schicke dich ans Kreuz. Am Ende weißt du, du brauchst nicht mehr zu ihm gehen. Ich weiß, wo er dich hinschicken möchte. Das ist doch gut. Ja. Dann brauche ich nicht alles mal also Müll zu hören. Ist doch gut, geh gleich ans Kreuz. Das ist am besten, das ist Gottes Weg. Wie konnte der Herr sonst zum Eckstein werden? Ja. Wenn er nicht mal imstande ist, Frieden unter uns zu bringen, zu schaffen, wie kann er der Eckstein sein? Und dann müssen wir auch fragen, wie ist er denn zum Eckstein geworden? Warum hat Gott ihn zum Eckstein gemacht? Das ist das, was der Herr gemacht hat. Ja. Lobe den Herrn. Ja, wunderbar. Und er kam und hat als Evangelium Frieden verkündigt. Euch, die ihr ferne wart, nämlich die Nationen und Frieden denen, die nahe waren. Und dann heißt es, denn durch ihn haben wir beide den Zugang in einem Geist zum Vater. Und hier, Brüder, ist das Wunderbare in diesem Eckstein. Du kommst zu ihm und er bringt dich zum Vater. Und wenn du dort stehst und wirst noch zanken, da hast du ein Problem. Wer wagt noch zu zanken dort vor dem Thron, vor dem Vater? Wenn du sagst, ja, der Hans Günther, und der Vater wird einen Spiegel dir zeigen und Und du? Und du? Da, bevor du deinen Mund auftust, du bist schon ganz bloßgestellt. Da hast du nichts mehr zu sagen. Aber Gott sei Dank, es gibt das Kreuz. Wir werden dort beendet. Und es gibt das Blut des Herrn. Wenn wir Buße tun, es gibt alle Zeit die Vergebung. Alle Zeit. Warum willst du nicht Buße tun? Warum wollen wir auf unser Recht harren und Unfrieden schaffen? Das ist nicht angemessen im Hause des Herrn. Warum wollen wir nicht lieber Unrecht leiden, sagte Paulus. Hat der Herr nicht recht? Der Herr hat wohl sehr viel Recht. Sogar er war vollkommen. Aber er ließ sich festnageln am Kreuz. Und dort konnte er auch sagen, Vater, vergib ihnen, weil sie nicht wusste, was sie machen. Viele Leute wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Gell? Lobe den Herrn. Und weil der Herr so ein Werk geschaffen hat, ist er so qualifiziert heute, der Eckstein, das Hauptstein. Das heißt, alle anderen Steine müssen nach ihm richten. Und zwar ziemlich gerade. Wenn das hier der Eckstein ist, ich bin froh, dass wir diese Linie haben. Ja? So, alle Steine danach müssen nach dieser Steine gereiht werden. So, wenn du hier siehst, siehst du nur eigentlich diesen Stein hier und nichts anderes. Weh, wenn ein anderer Stein hier bleibt dann. Und dann hast du noch einen anderen Stein hier. Und später noch ein anderer Stein hier. Das ist nicht gut. Am Ende siehst du andere Steine und nicht den Eckstein dort. Alles, was wir tun im Hause des Herrn, muss nach diesem Stein genau gerichtet werden. Nicht ein bisschen anders. Ein guter Bauaufsicht. Der Bauaufsicht macht. Wie nennt man ihn auf Deutsch? Der Bauleiter. Er muss immer kommen und gucken. Wer macht diese Mauer hier? Damals beim Bau hier in der Halle, da wird eine Mauer von irgendjemandem gebaut und der Bauleiter kommt und schreit, wer hat diese Mauer gemacht? Der ist krumm und am Ende muss es wieder gemacht werden. Meinst du, im Hause des Herrn wird krumme Mauer geben? Wir machen uns Vorstellungen, dass wir im Hause des Herrn irgendwas machen können. Nein, 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 nein. Der Herr ist sehr, sehr genau. Besonders beim Bau. Beim Bau. Du kannst nicht ungenau sein im Bau. Alles muss stimmen. Gell? Paulus sagt, er ist der Baumeister. Und er sagte, sehe zu, wie wir drauf bauen. Wie wir bauen. Ja, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und Paulus, nach der Weisheit, die ihm gegeben hat, hat hier im zweiten Kapitel uns gezeigt, was dieser Eckstein geschafft hat. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang in einem Geist zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste, nicht Fremde, sondern Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes, erbaut auf dem Fundament der Apostel. Du kannst nicht außerhalb dem Fundament dein Haus bauen, das geht nicht. Kannst nicht. Damals, als dieser Halle gebaut wurde, es wird auf dem existierenden Fundament gebaut. Ja. Wir sind hier sehr begrenzt. Nicht frei. Wir können nicht tun, was wir wollen. Ja. Auf dem Fundament der Apostel und Propheten, da Christus Jesus selbst der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wird und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Im Hause des Herrn bei dem Aufbau unserer Beziehung miteinander muss als erstens in Christus sein. Ja, in Christus. Paulus hat selbst gesagt, im Hause des Herrn möchte er niemanden nach dem Fleisch kennen. Ja, sonst am Ende ist unsere Einheit eine freundschaftliche Beziehung alleine und nicht in Christus. Wenn Probleme kommen, dann beurteilst du nach Freundschaft, dann bist du blind. Dann ist es nicht mehr in Christus. Dann hast du ein blindes Auge. Tja, das heißt nicht, dass wir keine freundschaftliche Beziehung untereinander haben dürfen. Nein, der Herr war ein Freund der Sünder sogar. Er war sehr freundlich. Ja, aber für den Bau und um des Bau des Hauses willen, unsere Beziehung soll in der ersten Linie in Christus sein. Sonst am Ende, Hans Günther ist mein guter Freund, eines Tages hatte Probleme mit der Gemeinde. Und weil, ich habe eine Sonderbeziehung zu Hans Günther, dann werde ich auch mit der Gemeinde ein Problem haben. Dann habe ich besonderes Ohr an dem, was er sagte. Und dann glaube ich alles, was er mir sagte. Das ist nicht gut. Das sei ferne. In ihm wird die Gemeinde aufgebaut. In Christus. In diesem wunderbaren Christus. In allem, was er ist und was er vollbracht hat. Ja? In ihm. Denn er ist der Eckstein, er ist der Baustein, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wird und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Diese Einheit unter uns in der Gemeinde ist eine lebendige Einheit, die sogar wachsen wird. Von Jahr zu Jahr noch mehr fest. Wie Paulus gesagt hat, wir werden hinankommen zu einem erwachsenen Mannealter, zu einem erwachsenen Mann. Ja? Hat nicht Paulus das gesagt? O Herr, Kapitel 4, Vers 13, bis wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Mann, zum Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi. Dann werden wir nicht hin und her getrieben von dem Trugspiel der Menschen. Spiele nicht mit der Gemeinde. Nein. Die Gemeinde ist die Gemeinde des Herrn. Ist heilig. Ist herrlich und wir müssen alle sein, die den Herrn fürchten. Lobe den Herrn. Ich möchte nicht irgendwas tun, was die Gemeinde schadet. So eine Verantwortung möchte ich nicht tragen. O Herr Jesus, ja, in welchem auch ihr zusammen aufgebaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Eine Wohnung Gottes. Nicht nur in Christus, sondern auch in eurem Geist. Denn nur im Geist berühren wir die Wirklichkeit. Alles, was der Herr vollbracht hat am Kreuz, wird Wirklichkeit sein in meinem Geiste. Du kannst nicht zum Kreuz gehen und nicht zu deinem Geist gehen. Nein. Weil der gekreuzigt ist, sein Geist wohnt in dir. Das ist die Wirklichkeit des Kreuzes Christi. Der Gekreuzigte wohnt in meinem Geiste. Das alles müssen wir in der Gemeinde erfahren, um Christus als den Eckstein hier zu berühren. Lob den Herrn. Lass uns jetzt 2. Petrusbrief lesen. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Entschuldigung. Petrus spricht dasselbe über den Eckstein. Amen. O Herr, ihr müsst alle diese Verse eigentlich lesen. Gell? Amen. Vers 4. Zu ihm kommt als zu einem lebendigen Stein, von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, in Ehren gehalten. Wofür? Wofür? Für den Bau der Gemeinde. Ja? Und werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Hause, zu einer heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Denn es steht geschrieben, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, gewiss nicht zu Schanden werden. Darum ist er für euch, die ihr glaubt, die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil ihr ungehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königlicher Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Eigentum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Amen. Lobe den Herrn. Welch ein Stein. Welch ein Stein. Von den Juden, von den Bauleuten damals verworfen. Und denk bloß nicht, dass wir heute diesen Stein nicht verwerfen. Du, weil du nicht siehst, du wirst sicherlich den Erlöser nicht verwerfen. Aber du wirst den Stein verwerfen. Ich verstehe nicht, warum viele Christen nicht für den Aufbau der Gemeinde sind. Es ist, weil sie diesen Stein, Jesus Christus, als den Stein nicht sehen. Sie kennen ihn nicht als den Stein. Als Leben ja. Erlösung ja. Gnade ja. Aber Stein nein. Nein. Gell? Das ist schon ein Problem. Unter den Gläubigen heute. Wir müssen lernen, zu ihm zu kommen als zu einem Stein. Ja, alle diese Verse von Jesaja, gell, müsst ihr auch lesen, was Petrus hier auch zitiert hat. Ja. Zuerst mal, der Herr ist zum Eckstein geworden, so kostbar. Wofür ist der Eckstein kostbar, wenn es nicht für den Aufbau seiner Gemeinde ist? Ja. Nur für den Aufbau ist der Stein kostbar. Nicht für andere Zwecke. Oder kannst du einen anderen Zweck erfinden? Eckhart. Können wir einen Eckstein für andere Zwecke benutzen im Hause? Für einen Brunnen im Garten? Ist doch schöner. Nicht schöner. Nein. Ja, wenn du das machst, wird der Architekt kommen und ich weiß nicht, was er machen wird, aber er wird nicht froh sein über dich. Gott ist der Architekt. Er möchte seine Stadt und sein Haus bauen. Aber du kennst nicht sein Eckstein, du wirfst ihn weg. Und du bist sogar gegen den Aufbau der Gemeinde und du möchtest irgendwas machen. Aber hier steht so klar, der Eckstein. Ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, gewiss nicht zu Schanden werden. Und wozu glaubst du an einem Stein? Ja, wozu glaubst du an einem Stein? Für die Erlösung? Kann ein Stein dir helfen? Nein, das Lamm ist für die Erlösung. Aber der Herr ist halt nicht nur ein Lamm. Er ist auch ein Stein. Ein Stein. Ich kann euch nicht mal beschreiben heute Morgen. Ja, wir müssen das sehen. Kostbarer Eckstein kann nur für den Aufbau der Gemeinde sein. Darum ist er für euch kostbar, die ihr glaubt. Was glaubt ihr denn? Was glaubt ihr? Wenn es um diesen Eckstein geht, du musst glauben, der Herr will seine Gemeinde bauen. Amen. Deshalb sollt ihr nicht nur irgendwas an irgendjemanden glauben. Nein, nur Christus und nicht die Gemeinde. Ja? Nur Christus. Du musst sagen, nein. Der Christus, den wir glauben, ist der Eckstein. Er heißt der Eckstein. Ist ein guter Name, ha? Eckstein. Gibt es so einen Namen auf Deutsch? Herr Eckstein. Wow, das ist ein guter Name. Als Familienname. Gut. Ich hoffe, dass Sie an Jesus Christus glauben, dass er ist der wahre Eckstein. Ja, er ist der wahre Eckstein. Wir müssen sehen. Wenn du nicht siehst, dann wirst du sagen, ja, nur Christus. Ja, rede nicht über den Aufbau der Gemeinde. Was heißt Gemeinde, Gemeinde? Warum seid ihr so sehr für den Aufbau der Gemeinde? Ja. Weil wir hier einen Eckstein haben. Und wenn wir nicht für den Aufbau der Gemeinde sind, da wissen wir nicht, was wir mit dem Eckstein tun sollen. Wegwerfen. Gut. Ihr werft ihn weg, Gott nimmt ihn auf. Und legt ihn in Zion. Kostbar, sogar Kostbarkeit. Ich kann nichts anderes beschreiben, die Gemeinde, mit Christus. Das ist so kostbar hier. Wenn du die Gemeinde nicht kennst, ich sage euch, Christus ist für euch nicht so kostbar wie hier in der Gemeinde. Für die Ungläubigen und meint nicht die nicht an Jesus Christus glauben, sondern die Auch die, die nicht glauben, dass Jesus Christus der Eckstein ist. Sie glauben nicht, sie sind nicht für den Aufbau der Gemeinde. Für die Ungehorsamen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und noch schlimmer für sie, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie ungehorsam sind. Stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Es ist nicht klug, diesen Stein zu verwerfen. Gegen den Aufbau der Gemeinde zu sein, ist nicht klug. Ich sage immer, wenn andere Leute irgendwas bauen können und ihr kritisiert sie nicht, ja, ihr lässt sie ja stehen, und sogar die, die uns kritisieren wollen, sie bauen selbst ihre Sache und machen es weiter. Warum lassen sie uns nicht in Ruhe? Lass doch die Gemeinde stehen. Nicht wahr? Aber komischer. Sie nehmen immer Anstoß, wenn wir sagen, wir sind die Gemeinde. Ha ja, wollt ihr denn sagen, wir sind nicht. Ihr seid die Einzige und alle anderen sind nicht. Ah, da erwecken wir ihr Gewissen, dass sie Spaltungen sind. Und das wissen sie im Herzen. Das ist falsch, dass wir uns alle gespalten sind. Und dann plötzlich kommen hier eine Gruppe von verrückten Menschen, die meinen, sie sind die Gemeinde. Dann regen sie sich alle auf. Weißt du warum? Weil sie nicht sind. Wenn sie sind, warum regen sie sich alle auf? Wenn jemand kommt und sagt, ich bin John So, ich rege mich gar nicht auf, weil ich weiß, er ist nicht, vergesse es. Ich rege mich gar nicht auf. Was sollen wir aufregen? Wir sind, was wir sind. Plötzlich kommt jemand und sagt, er ist der Christus. Kommt eine Frau und sagt, sie ist der Christus. Der regt mich nicht auf, denn ich weiß, der gehört zum Emmendingen. Das ist nicht die Rede wert. Wir brauchen uns doch nicht aufregen und mit ihr diskutieren und noch überzeugen. Nein, nein, nein. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, er ist der Christus, versucht ja nicht, ihn zu überzeugen, dass er nicht ist. Lass er lieber irgendwo im Krankenhaus eine Spritze bekommen, dann wird er. Warum regen sie alle auf? Weil plötzlich kommen hier eine Gruppe von Heiligen, die sagen, wir sind hier für das Zeugnis der Gemeinde. Wir wollen die Gemeinde aufbauen in Einheit. Wir stehen auf dem Grund, komm, es ist nicht unsere, es ist auch eure. Lass uns gemeinsam in Einheit aufbauen. Warum soll jemand sich aufregen? Sie nehmen Anstoß, ich sage euch. Die Tatsache, dass sie sich aufgeregt haben, sie stoßen sich an diesem Stein an. Das steht geschrieben im Wort. Ja. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie ungehorsam sind. Stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht durch die Güte des Herrn. Ja. Der Herr hat uns gezeigt, was er ist heute. Und daher ist dieser Psalm hier so wunderbar. Der Herr ist allein qualifiziert, uns in Einheit zu bringen. Wer den Herrn wirklich kennt, der kommt in diese Einheit hinein. Nicht in eine komische, unsichtbare, nein, nein. Wenn du den Herrn kennst, wirst du, wie Paulus sagen, ich bin fertig mit ihm gekreuzigt. Christus lebt jetzt in mir. Ja, du erkennst, dass es ist nichts mehr Jude oder Grieche. Hier in der Gemeinde gibt es keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Lobe den Herrn. Es ist so wunderbar. Das kann nur geschehen, wenn du in ihm wirklich lebst und wohnst. Ja. Dieser Eckstein bringt uns zusammen in Einheit. Halleluja. In ihm werden wir aufgebaut. Lobe den Herrn dafür. Heute Abend fangen wir an mit 119. Dann werdet ihr natürlich fragen, ja, in ihm, in Christus. Ist das so einfach zu sagen, in ihm? In ihm? Ja. Es ist gar nicht so einfach, in ihm zu sein. Dann in ihm musst du alles, was er dir sagt, gehorchen. Christus ist so reich. In ihm musst du sein Wort hören, gehorchen. Du musst wissen, was er will. Du musst hören, was er sagt. Wenn du zu diesem Eckstein kommst und du möchtest in ihm bleiben, er hat viel zu sagen zu dir. Sehr, sehr viel zu sagen. Und daher brauchen wir Psalm 119. Ja. In diesem Eckstein zu sein, werden wir viel sehen und hören, was er uns sagen möchte für den Aufbau der Gemeinde. Denn der Aufbau der Gemeinde braucht den Reichtum Christi. Du brauchst sein Wort. Du brauchst das lebendige Wort Gottes. Und heute Abend müssen wir weitergehen zu Psalm 119. Deshalb im Buch 5 endete dieser Abschnitt mit Psalm 119. Eigentlich, ihr müsst nur selbst lesen und das ist gut genug. Aber wenn ihr das seht, lobt den Herrn. Ja. Heute Abend machen wir es weiter. Lobe den Herrn. Mhm.